Ja, wir wollen ja immer alle richtig cool aussehen. Da kennt man so aus den Filmen, so, man hat das Bild von James Bond vor den Augen. Wenn ich Glück habe, schaffe ich eher Austin Powers. Meistens ist mein Dresscode aber eher so Columbo. Ein kleiner Hinweis zu den Folien. AI ist ja auch im Fashion Design jetzt total groß in. Also habe ich auch einfach mal alle Folien durch den PowerPoint-Designer gejagt. Früher war das ja nur so, man kriegt komische Stilvorgaben. Mittlerweile macht das Ding ja sogar inhaltliche Entscheidungen. Ich habe diese inhaltlichen Entscheidungen alle angenommen. Es wird einige Folien geben, die dadurch witziger sind als beabsichtigt. Aber das ist ja auch gut. Ein weiterer Disclaimer, ich habe wie immer keine Ahnung. Ich mache kaum was über Damenmode. Und ich rede nicht über internationales Protokoll, also wenn jemand der Meinung ist, er müsste vor wem anders laufen, weil der Schlips kürzer oder länger ist, halten wir uns raus. Die Mode, über die wir heute reden, ist hauptsächlich britisch, auch wenn Amerikaner immer denken, sie hätten die Mode für sich gepachtet und eigentlich möchte jeder eigentlich nur italienische Anzüge. Ich hatte einen groben Ablauf vorgeplant. PowerPoint war der Meinung, es ist eher ein Cycle of Life. Das haben wir dann mal weggelassen. Das Problem ist, warum mache ich diesen Vortrag eigentlich? Ich habe zum September den Job gewechselt. Und mit dem Jobwechsel kommen immer solche dummen Sachen wie, man muss sich für ein Vorstellungsgespräch Klamotten anziehen. Das ist für jemanden, der das Homeoffice mittlerweile gewöhnt ist, schon ziemlich ungewohnt. Und dann muss man auch für die Firma neue Fotos machen, weil man hat ja so Mitarbeitergalerien. Und dann gibt es immer so klare Anweisungen, also wie zum Beispiel jetzt von der Sparkasse, was soll man denn bitte anziehen? Oder das ist übrigens die Original-E-Mail, die ich gekriegt habe unten, bitte bring ein Business-Outfit bestehend aus Anzug oder Business-Casual-Look mit Hemd, Bluse und Blazer-Jackett am besten in dezenten und gedeckten Farben mit. So bin ich dann also bei der neuen Firma aufgetaucht und dachte mir, okay, Business Casual kriege ich hin, weil so casual habe ich einen Anzug, mit dem laufe ich privat gern rum, den tragen wir doch mal zum Foto. Das ist übrigens dieses Foto dann geworden. Ganz klar, Business Casual. Was HR eigentlich meinte ist, in unserer Fotogalerie tragen alle einen Business-Anzug, also einen dunklen Anzug. Und die Firma hat sich entschieden, ohne Krawatte die Fotos zu machen, was übrigens kein Business-Look mehr ist. Sobald man keine Krawatte mehr trägt, ist es kein Business mehr. Man hat der Fotografin gesagt, stellt sicher, dass alle neuen Leute keine Krawatte tragen. Das hat sie auch wortwörtlich umgesetzt. Ich habe ja keine Krawatte getragen. Und somit ist mein Foto in der Mitarbeitergalerie relativ leicht zu finden. Ist halt so. Und das war halt so die Motivation, dass ich mir gedacht habe, Moment mal, das war noch eine klare Anweisung. Gut, ich bin ehemaliger Pentester, klare Anweisung verstehe ich auch schon kreativ mal so. Und dann gucken wir doch mal Wikipedia, was dazu so zu formalen Klamotten und Business und so steht. Das ist doch völlig einfach. Ne? Formalwear trägt man normalerweise auf Hochzeiten, bei Staatsempfängen, bei Bällen und bei Empfängen der königlichen Hoheiten. Okay. Informalwear trägt man bei diplomatischen und Business-Meetings oder jeden Tag. Fand ich auch schon total einfach. Und Casual-Kram ist also alles, was Business-Casual ist, Smart-Casual und ähnliches. Und da hat Wikipedia auch so eine praktische Tabelle, die werden wir übrigens noch mehrfach sehen. Also, es gibt den Formal-Wear, den man halt zu königlichen Empfängen trägt. Das ist also der Morning-Dress, die White-Tie am Abend und für Frauen tragt halt einfach einen Rock. Gut, und fürs Militär ist es die volle militärische Uniform. Es kann allerdings auch eine religiöse oder regionale Tracht sein. Das macht es ja sehr einfach. Man hat das auch früher unterschieden in vollen Dress, Half-Dress, also nach dem Motto, war ich halb angezogen oder habe ich mich nicht angezogen, das hieß Undress. Das heißt, wenn ich als reicher Mensch jemanden bei mir, der bei mir zu Besuch kam, hätte es auch sein können, Undress, das ist das, was ich so bei mir im Haus trage. Das heißt nicht, ich empfange meine Gäste nackt, obwohl, da kommen wir auch noch zu. Aber es heißt halt so, ja, okay, in meiner Morgengarderobe. Das ist dann in der Wikipedia auch noch genauer definiert, was also ein Business-Anzug heutzutage ist. Ne? Da steht sowas, man soll Socken tragen. Man soll Unterwäsche tragen, okay, das ist schon mal gut. Man soll ein Dress-Shirt tragen, aber neuerdings auch ein Poloshirt. Was jetzt irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist. Aber es gibt eine schöne YouTube-Kanal, Menswear Gazette oder Gentleman's Gazette. Die haben so eine schöne Übersicht gemacht. Es ist so die traditionellen Klamotten, die man als Mann so, ich sag mal 1950, vielleicht tragen wollte. Ja, fangen wir an mit White Tie, also das, was man so bei königlichen Empfängen trägt. So, das ist der formalste Abendanzug. Der Morgenanzug unterscheidet sich davon, dass die Farbe der Hose sich ändert und man halt statt einer weißen Fliege, eine White Tie ist die weiße Fliege, dann auf einmal eine Krawatte trägt. Das ist übrigens sehr beliebt bei Hochzeiten. Dann gibt es den Stroller Suit, in Deutschland übrigens den Bonner Anzug genannt, da gehen wir dann auch nochmal drauf zu. Und dann ist halt das Cocktail Attire oder Business Attire und darunter Business Casual und Smart Casual. Ist doch ganz einfach. Das gibt dann auch auf, wenn man das Ganze sucht, was man denn so bitte als Business Attire tragen soll, gibt es auch solche Grafiken, die dann total leicht sind. Ne? Ist ja völlig selbsterklärend. Oder solche Grafik. Ich meine, wer von uns weiß nicht, was ein Derby, Oxford oder Slipperschuh ist? Oder was ein Businessgürtel ist? Also wenn ich zum, zu einem Vorstellungsgespräch gehe und einfach sage, hey, Google, da gibt es auch solche Ansachen wie, ein Businessanzug ist ein Anzug. Gut, danke. Er ist einreich oder doppelt geknöpft. Dunkel, nicht schwarz, weil schwarz trägt man nur auf Beerdigungen. Ein helles Hemd, eine Krawatte, eine Weste ist vielleicht optional. Ein Gürtel hätte man gerne dabei, man hat schwarze Schuhe dabei. Ein konservatives Einstecktuch und konservatives Zubehör. Gut, da fängt der Nerd an, sich zu fragen, was ist denn bitte konservativ? Also Anzug wird definiert, das ist übrigens die Bebilderung, hat PowerPoint gemacht. Hose und Jackett aus gleichem Stoff heutzutage ist die Definition und je nach Zeit und Mode dann in unterschiedlichen Schnitten. Gut, der Schnitt ist historisch übrigens auch für Männer verbrieft, also so gesehen passt das. Wo wir denn sagen, Hose und Jackett aus dem gleichen Stoff, ist diese Grafik von vorhin irgendwie ein bisschen, wir sehen doch, ich bin zwar leicht farbenblind, aber so farbenblind nun auch nicht, dass die Hose und das die Jacke verschiedene Farben haben. Was denn auch diese Zelensky-Diskussion, diese lila Farbe mag PowerPoint übrigens auch, also sie mag anscheinend, also PowerPoint AI mag Zelensky. Man sieht links, es ist kein Anzug, ganz klar. Das rechts ist ein Anzug. Es ist ein Hemd, es ist ein Jackett und es ist eine Hose. Und das alles gleichfarbig im gleichen Stoff. Anzugdebatte bei Zelensky einfach beendet. Das ist ein Anzug. Ja. Und jetzt ist die Frage, was ist denn konservativ? Wenn man so konservativ mal Leute fragt, heißt das ja wie früher. Ne? Kleidung wie früher. So was schon die Großväter getragen haben. Jetzt ist die Frage, welche Großvater-Generation? Es war halt auch mal die Schamkapsel sehr beliebt. Ich weiß nicht, wer heutzutage jetzt zu einem Business-Meeting sein Portemonnaie vorne im Hosenstall trägt. Weil Mode ändert sich. Mode war ja früher immer so, dass Leute gesagt haben, okay, das, was ich trage, ist halt regional, die Regionaltracht. Und Mode gab es eigentlich erst so auf Königshöfen und so. Und Könige haben sich's leicht gemacht, die konnten oft andere Adlige nicht besteuern. Aber wenn du jetzt anfängst zu sagen, ja, am Hofe wird diese Saison alles nur rosa getragen, dann müssen alle Adligen erstmal zum Schneider rennen und sich rosa Outfits machen lassen. Und wenn im Herbst auf einmal die Modefarbe gelb war, dann sind die alle wieder zum Schneider gerannt und haben beim Tuchhändler neue Tuche bestellt. Total praktisch. Ich kann die Adligen nicht besteuern. Aber in Frankreich sind sie drauf gekommen, hey, ich kann Schneider und Tuchhändler gut besteuern. So, wir machen mal Mode. Sehr schön. Deswegen ist am Hof von Versailles der Modetrend so richtig durchgedreht. Das hat allerdings die Engländer ein bisschen geärgert. Die Engländer waren mal wieder in Feindschaft mit den Briten, mit den Franzosen. Und Charles II., der mochte dieses pompöse Klamottkas, das die Franzosen vorgelebt haben am Hof von Versailles, einfach nicht. Der hat sich gedacht, wir machen mal was Schlichteres. Ja, er hat einen neuen königlichen Dresscode gesagt. Er hat gesagt, man trage am Hofe eine einfache Hose, einen einfachen Wams, also eine Weste und darüber eine Jacke. der Herrenanzug ist geboren. Wie gesagt, er wollte das Ganze in schlichten Farben, er wollte das Ganze einfach und man hat halt einfach sich noch etwas um den Nacken gebunden, weil bei gepuderten Perücken und ähnlichem schwarze Klamotten, helle Haare, helle Flecken, was um den Hals ist, ganz praktisch. Das hat sich natürlich innerhalb von ein paar Jahren komplett in dieser Einfachheit gehalten am britischen Hofe. Also diese einfache Kleiderordnung hat sich übrigens bis heute in Großbritannien gehalten. Also bei königlichen Empfängen und so ist man dort sehr einfach gekleidet. Also keinerlei Pomp oder ähnliches. Und es wurde dann allerdings im Lauf der Zeit immer mal ein bisschen bunter. Die Regency-Mode ist dort besonders die Hochform des Herrenanzuges quasi. Man hat bunte Kleidung getragen, man hat auch viel Wert aufs Äußeres gelegt, bis denn der gute Mann hier vorbeikam. George Brian Beau Brummell. Kumpel des Kronprinzen, mit ihm zusammen zur Uni gegangen, hat mit ihm zusammen gesoffen und war halt die Erstform des Dandy. Der Mann, der sich nur übers Äußere quasi definiert. Und er war derjenige, der gesagt hat, Moment, ihr tragt alle bunte Mode. Nein, nein, nein. Ach, ist mir viel zu viel Aufwand. Ich trage einfach nur einen schwarzen Anzug, ein schwarzes Jackett und eine weiße Krawatte. Das ist ja so. Und er hat allerdings sehr viel Geld ausgegeben für seine Mode, damit es so aussah, als ob er sich nicht um Mode kümmert. Also er war so ein bisschen die Grundform des schwarz gekleideten Nerds. Ja, so, ich trage einfach nur schwarz, das ist ja einfach. Dieser Dresscode hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt zu dem Gehrock, den man auch so im 18. Jahrhundert so noch kannte. Es war halt einfach, man hat über das Hemd und über die Weste einen längeren Mantel getragen und ist damit auch auf Events gegangen. Jetzt hat man das Problem mit längeren Mänteln. Ich weiß nicht, wer damals Matrix gesehen hatte und dachte, hey, lange Mäntel sind geil. Ja, und sich dann in der Jugend einen Mantel gekauft hat und festgestellt hat, so ein knielanger Mantel oder noch länger hat so ein paar Nachteile hin und wieder. So sitzen, gehen, sich bewegen. Und da fing man halt an, diese Mantelschöße abzuschneiden. Deswegen heißt im Englischen der Frack übrigens auch Cutaway. Man hat einfach Sachen vom Mantel weggeschnitten, die einen genervt haben. Und Leute, die sehr viel sitzen mussten, zum Beispiel in Kontoren, Büroarbeiter sozusagen, die haben halt noch mehr vom Frack weggeschnitten. Oder die es bequem haben wollten. Das war dann der sogenannte Lounge Suit. Das war der Anzug, den ich bei Kumpels getragen habe, wenn die gesagt haben, hey, komm mal, lass mal einen Whisky zusammen trinken, lass mal was wirklich, ne, so, mach keinen Aufwand. Dann hat man halt einfach ein Jackett gegriffen, wo halt alles weggeschnitten war, was einen genervt hat. Das war auf der rechten Seite dann der Lounge Suit. Der hat sich dann halt heutzutage zum Businessanzug weiterentwickelt. Aber man hatte damals auch schon noch viel Wert gelegt auf ordentlich männliche Kurven und hat halt da auch noch Corsage getragen und ähnliches, um halt auch mal die männliche Hüfte ein wenig zu betonen. Das wurde dann allerdings von Queen Victoria nicht so gern gesehen. Viktorianischer Zeitalter. Queen Victoria hat halt dafür gesorgt. Ihr Ehemann ist ja sehr früh verstorben. Sie hat 30 Jahre lang ja Trauer getragen. Deswegen in dem London einfach sehr dunkle Farben getragen wurden. Und da natürlich das Finanzzentrum der Welt in London war, hat man sich natürlich ein wenig daran orientiert und hat dann halt das getragen, was in London quasi Mode war. Ne? Also Queen Victoria hat halt dafür gesorgt, dass der Anzug ein wenig ernster wurde. Ein wenig. Und das sorgte halt jetzt dafür, dass es jetzt eigentlich international zwei verschiedene Anzüge gibt, wenn man wichtige Events hat. Es gibt den Abendanzug, hier links gesehen, die White Tie und den Morning Dress, also den Frack. Es gibt halt quasi in beiden Versionen den Frack, den Cutaway, einmal mit weißer Krawatte und einmal mit einer mit weißer Fliege und einmal mit Krawatte. Ne? Jetzt haben wir schon mal geklärt, was White Tie und Morning Dress ist. Ist ja relativ einfach. Gut, es wäre alles immer sehr einfach, wenn nicht die Religion um die Ecke kommen würde. Ne, bei religiösen Kleidungen lasse ich einfach mal die Finger komplett davon. Der Papst ist immer gut angezogen. Das verdankt er diesem Mann, seinem Schneider. Übrigens, wenn man auf sein Instagram-Profil guckt, er lebt sehr offen seine Queerness aus, was ein sehr interessantes Instagram-Profil ergibt. Bild vom Papst. Schwule Thirst Trap, Bild vom Papst, Hintern. Bild vom Papst, Bizeps. Finde ich eine sehr interessante Art und Weise, im Vatikan umzugehen, aber ein sehr guter Schneider. Religiöse Trachten lassen wir mal außen vor, weil wenn ich schon verwirrt bin, was ich anziehen soll, dann ist mit katholischer Tracht bin ich komplett raus. Aber man könnte natürlich auch sagen, ich habe ja keinen Bock auf diese bei festlichen Empfängen so eine weiße Fliege mir umzumachen, so einen aufwendigen Anzug. Du hast doch was von Regionaltrachten erzählt. Genau, Regionaltrachten sind formal zulässig, auch auf Staatsempfängen. Das heißt, man könnte so etwas zum Beispiel tragen. Das sind bayerische Trachten von 1800. Also wer es nicht erkannt hat. Ne? Also wer nur bei Adolf Dürndl und so steht. Das sind verschiedene Regionen. Man hat halt zu Festtagen das getragen, was man so herstellen konnte. Das eine Dorf hat halt sehr gut grün färben können. Dann haben die halt eher Sachen in grün getragen, die nächsten was in gelb. So hat man dann regional sehen können, wer aus welchem Land kommt. Ne? Das ist bei so Regionaltrachten das Schöne. Man kann sehr gut aussehen, man kann sehr feierlich aussehen. Und man kann aber auch, muss man sagen, sofort klar machen, aus welcher Region man stammt. Das ist halt der Nachteil an diesem sehr britisch gelesenen, was wir halt einfach heutzutage als Businessanzug kennen, dass das halt sehr darauf fokussiert ist, wie denn jetzt die Briten sich gern getragen haben. Was halt einfach so einen internationalen Empfang auch mal ein bisschen bunter machen könnte. Ne? Also einfach mal ein bisschen mehr regional trachten, dann hat man auch einfach mal ein bisschen mehr Farbe im Leben. Es ist nicht alles nur anthrazitgrau und blau. Natürlich, Regionaltrachten können auch regional einfach von oben definiert werden. Was denn übrigens auch diese Diskussion mit Zelensky von Anfang an gelöst hat. Weil Militärtrachten und Ähnliches sind sofort formal gleichzusetzen mit Staatsempfang. Also wenn Zelensky sagt, ja, das ist unsere Nationaltracht, gratuliere, das ist die Nationaltracht. Dann braucht er keinen Anzug. Er könnte also morgens in der Unterhose aufstehen und sagen, ja, das ist meine Tracht. Und dann ist das einfach formal im Protokoll so vorgesehen. Also wenn ihr unbedingt, man könnte als Deutscher auch einfach sagen, ich gehe zur Queen, ziehe da halt mir die Lederhosen an und gut ist, das passt auch für den Staatsempfang. Man muss natürlich aufpassen bei Dürndeln, wo man die Schleife setzt. Das ist übrigens auch wieder PowerPoint, hat den Fokus so gesetzt. Anscheinend gibt es Sachen, die wichtiger sind am Dürndl als die Schleife. Ich habe die Folie einfach mal unkommentiert so gelassen, aber da ihr natürlich auch gern wissen wollt, wie so eine Schleife beim Dürndl geht, habe ich euch noch eine Anleitung in der Folie extra dazu getan. Wobei ich ganz ehrlich sagen würde, ich würde ja persönlich, wenn Trump mich zum Beispiel zu einem Staatsempfang ins Weiße Haus einlädt, nicht unbedingt im Dürndl kommen. Oder auch nicht in der Lederhose. Es gibt bessere Regionaltrachten, die man tragen kann. Gerade wenn Trump einen einlädt. Zum Beispiel den Penisfutteral. Der ist in einigen Amazonasgebieten sehr beliebt. Je größer der Kürbis und je bunter er bemalt, desto festlicher und wichtiger der Empfang. Und wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, wäre das, glaube ich, so ein Kleidungsstück, das ich gerne mal bei einem Empfang bei Trump sehen würde und dann anschließend die Reaktion drauf. Nur mal so ein Gedankengang. Also, man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich möchte jetzt Anzug tragen, aber ich möchte ja gar nicht immer so auf Staatsempfänge. Ja? Wer von uns möchte denn unbedingt schon im Weißen Haus McDonald's essen? Ja? Man muss es ja nicht immer haben. Da gibt es natürlich auch noch den Sportanzug. Das ist so das, was in den 40er, 50er Jahren eigentlich das war, was man in der Freizeit getragen hat. Ist ja verständlich. So ein Hemd hat man halt angehabt, eine Krawatte hat man sich umgeworfen und da hat man sich halt irgendeinen Stoff gekauft, der ein bisschen legerer ist, der ein bisschen angenehmer ist und der ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bringt. Das haben die Briten natürlich auch perfektioniert. Einfach wirklich dieses klassisch Britische, wer dann halt Indiana Jones kennt und so, das sind halt eher sogenannte Sportcoats. Das sind halt Jackets, die eher für das, wir sind draußen unterwegs, optimiert sind. Ja, es sind etwas härtere Stoffe, härtere Wollstoffe, Tweeds und so weiter, die halt ein wenig besser mit der Umgebung umgehen können. Weil man ja halt einfach nicht unbedingt das Bügeleisen immer dabei hat, wenn man halt mit seinen Pferden hinter irgendwelchen Füchsen hinterherjagt. Deswegen ist da halt der Unterschied, so ein Businessanzug ist halt ein bisschen empfindlicher, geht schneller kaputt und ähnliches. Jetzt hat man natürlich das Problem, es gibt ja immer diesen Spruch Brown in Town. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, man kann ja in einem Business-Kontext keine braunen Klamotten tragen. Braune Schuhe gehen ja gar nicht in einem Business-Kontext. Das kommt übrigens daher, dass man in England 1700 irgendwas mal eine Möglichkeit erfunden hat, quasi Leder zu lackieren. Es war halt total in, die hohen Militärstiefel zu tragen, Reiterstiefel mit Absatz, war als Mann die absolute Fashion-Sache und das musste schwarzer Lack sein auf dem Leder. Lassen wir jetzt hier auch unkommentiert stehen, das hat dann halt Weiterentwicklung geführt zu diesem Business-Schuh. Gab natürlich noch einen zweiten Grund, warum man in der Stadt gerne dunkle Farben und schwarz getragen hat. Wer von euch hat ein Bild vom viktorianischen oder Regency England vor sich? England 1700 bis 1900. Wer hat da so ein Bild vor sich? Also es gibt vielleicht Kausalzusammenhänge, warum man dunklere Kleidung in die Stadt getragen hat und die etwas bunteren Kleidung eher auf dem Lande getragen hat. Es könnte etwas mit Kohlestaub zu tun gehabt haben. Vielleicht, eventuell. Ja, deswegen hat man gesagt, okay, wenn ich in die Stadt fahre, trage ich meine schwarzen Schuhe. Und wenn ich auf dem Land unterwegs bin, dann trage ich meine braunen Schuhe, weil nämlich auf so einem Waldweg, auf einem Feldweg, habe ich vielleicht eher braunen Staub auf meinen Schuhen. Und wenn ich in London unterwegs bin, habe ich vielleicht eher so grauen bis schwarzen Staub auf meinen Klamotten. Da möchte ich vielleicht meine Kleidung darauf ein bisschen anpassen. Was sich denn so weit verselbstständigt hat, dass man heutzutage sagt immer so, ja Moment, es kann ja nur schwarz zu Business getragen werden. Was, nicht unbedingt stimmt. Dann sagt man ja, aber auch beim Militär trägt man ja schwarze Schuhe zu allem. Stimmt auch nicht, bis zum Zweiten Weltkrieg war es halt übrigens auch Usus, je nach Verwendung andere Schuhe zu tragen. Ne? Also wenn ich halt eher auf dem Pferd unterwegs war und im Stall stand, auch als Soldat, dann habe ich was Braunes getragen. Es war übrigens auch so zu sehen bei den ersten Piloten, man hat gesehen, waren das eher Leute, auch im Zweiten Weltkrieg, die Marineflieger waren, die auf Schiffen eingesetzt waren, dann haben die schwarze Schuhe getragen, weil auf Schiffen hat man Öl, schwarze Flecken und so weiter. Wenn die auf Land eingesetzt waren und dann von irgendwelchen Graspisten gestartet sind, hatten die braune Schuhe. Man hat das natürlich jetzt irgendwann im Rahmen der Einsparmaßnahmen einfach weggekürzt, dass man gesagt hat, verschiedenfarbige Schuhe, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Ihr tragt einfach nur schwarze Schuhe, viel Spaß beim Putzen. Ja? Es gab immer wieder solche Sachen, wo Leute gesagt haben, ja komm, der Dresscode, der ist mir zu kompliziert, der ist mir zu aufwendig, das können wir leichter machen. Edward VII. Ist der Nachwelt bekannt, wenn man sich seinen Wikipedia-Artikel anguckt, in einem Englischen, gerade für drei Sachen. Für die Erfindung des Liebesstuhls, der uns jetzt hier nicht weiter interessiert. Dass er, weil er so dick war, immer den untersten Knopf seines Jacketts aufgelassen hat. Und dass er den Frack nicht mochte. Also erstens, diese Regel, die ihr vielleicht kennt von Männermode, dass man den untersten Knopf immer auflässt. Ja, gratuliere, das habt ihr einem dicken britischen König zu verdanken. Der war halt immer zu faul, dass ihm die Knöpfe wegflogen. So, deswegen sind Herrenanzüge heutzutage so geschnitten, dass man den untersten Knopf nicht aufmacht, dass man ihn nicht zumacht. Da es wieder zu kompliziert ist, hat sich übrigens der Herrenanzug von 3 Knöpfen auf 2 Knöpfe reduziert. Und jetzt mittlerweile ist es in als Herrenanzug nur noch einen Knopf da zu haben, weil Leute damit überfordert sind, dass man 1 oder 2 oder wie oder auch immer Knöpfe zumachen muss. Hat man jetzt einfach den Herrenanzug so weit runtergebrochen, dass auch der durchschnittliche Mann versteht, dass es nur noch einen Knopf zum Zumachen gibt. Und Edward mochte es halt nicht an, und diesen Frack zu tragen. Der Frack ist übrigens das absolute Multitool der Männermode. Zu der damaligen Zeit hatte so ein Frack ungefähr 14 Taschen. Es waren auch übrigens in den Frack Schößen hinten Taschen eingenäht. Da konnte man einen gesamten Wocheneinkauf unterbringen, mehr oder weniger. Das war die Cargohose des damaligen Zeitalters. Das Problem ist nur, wenn du mit deinem Wocheneinkauf ins Theater gegangen bist und dich gesetzt hast. Das war hin und wieder ein wenig ungut. Deswegen, Edward hat gesagt, diese blöden Frackschöße, die nerven mich. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da reinmachen soll in die Taschen. Die können wir doch weglassen. Daraus ist denn etwas entstanden, was im Amerikanischen den Tuxedo genannt wird. Weil nämlich ein reicher Millionär zu Gast war bei Edward und sich dann gedacht hat, hey, der trägt so ein cooles Ding. Das möchte ich auch tragen. Und Tuxedo Park, das ist in der Nähe von New York, war damals so das Villenviertel. Und die reichen und hippen Leute, die It-Boys und Girls der damaligen Zeit, haben einfach weggelassen und haben den Tuxedo getragen. Deswegen heißt er im Englischen Tuxedo. Im Deutschen heißt er übrigens Smoking. Ein wenig nach diesen Kragenarten genannt. Wobei ein Smoking eigentlich der dicke Morgenmantel war, den man in seine Zigarettenlounge getragen hat, damit es da keine Brandflecken gibt auf den netteren Klamotten. Ja, also der Smoking heutzutage sieht dann halt so aus, gibt verschiedene Kragenformen und ist im Übrigen, wie gesagt, das sind mal meine Notizen, aber gut, danke liebes PowerPoint, bestehen daraus, dass ich halt einen dunklen Anzug habe mit einer Ziernaht, also einem Samtband, der diese Naht verdeckt, einem weißen Hemd, einer schwarzen Fliege und halt einem Jackett, das dann halt noch mit Samt verziert ist. Das ist jetzt heutzutage der formalste Abendanzug. Der war übrigens in den 1950er oder 60er Jahren eigentlich der klassische Abendanzug, wenn man bei Freunden zu Dinner eingeladen war. Damals gab es halt auch immer noch den Frack. Aber in der Gegenkultur der 1968er hat man gesagt, ach komm, den Frack, das ist so angestaubt, das lassen wir weg. Also machen wir den Anzug, den ich zu meinen Kumpels trage, zum neuen formalen Anzug. Ja, man hat einfach das vereinfacht, den bequemen Anzug genommen und hat daraus einen neuen Dresscode gemacht, wo alle heutzutage sagen, oh, wie unbequem ist das denn? Alternative sind natürlich immer Militäranzüge. Ja, ich kann halt Militäruniform tragen. Das ist ja immer einfach nur ausgedacht, was dann halt getragen wird. Das kann dann, bei den Briten war es halt so, je nachdem, welcher Knopf wo war, konnte ich erkennen, welches Regiment denn jetzt gerade das war und welche Farben das hatte und so weiter. Was dann halt an königlichen Höfen sehr praktisch war. Als Offizier, wenn ich beim König eingeladen war, habe ich einfach meine Ausgehuniform getragen. Gut ist, ich muss mir keine Gedanken machen über irgendwelche höfische Mode. Was dann aber auch wieder dazu führte, dass viele Adlige sich dachten, Moment, ich bin doch Ehrenoberst in dem und dem Regiment. Ich habe keine Lust nachzudenken, was ich beim König tragen muss. Ich ziehe meine Uniform an. Und das kam denn, dass George III. Sich dachte, hey, einfach nur Uniform tragen ist doch viel besser, als sich an- und umzuziehen. Aber ich möchte ja keinem Regiment irgendeinen Vorteil geben. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich trage das Kavallerie- oder das Artillerie-Uniform, die sind ja alle unterschiedlich. Jetzt muss ich mich je nachdem, was gerade wer zu Gast ist, mich umziehen, dass das zu seinem Regiment passt. Das geht ja nun auch nicht. Da hat er gesagt, ich definiere die Windsor-Uniform. Das darf nur ein königliches Mitglied des Hauses Windsor tragen und hat dann einfach den Rest seines Lebens 4 Uniformen im Jahr bestellt und hat die zu jedem Anlass getragen. Er gab dort eine extra goldbesetzte Uniform, die dann für besonders festliche Anlässe da war und dann eine weniger goldbesetzte, die billiger war, die dann so die Altersuniform war. Die hat sich im Hause Windsor gehalten. Natürlich hat man die teure goldbesetzte nicht immer tragen wollen, das war ja zu aufwendig, weswegen man die einfache Uniform bis heute trägt, zu besonders festlichen Anlässen. Die hat man natürlich vereinfacht, weil es ja alles zu aufwendig war, weswegen jetzt einen so sehr merkwürdigen Frack mit roten Besetzen als die offizielle Uniform trägt. In Deutschland Uniform zu festlichen Anlässen kann man auch tragen. PowerPoint meinte, die Heeresuniform ist nicht grau genug. Okay, wobei ich sagen muss, ich mag die Heeresuniform an einer Sache. Ich war ja, für die, die es nicht wissen, bei der Marine. Marine hat das Problem, der Stoff der Hose und das Jackett ist genau gleich. Aber man trägt ja Hosen meistens länger als Jacketts. Womit denn der Stoff an der Hose durchgewetzt ist, das passt wieder nicht zum Jackett. Jetzt muss ich dann die Hose auswechseln. Den Stoff kriege ich nicht genau so wieder. Dann habe ich auf einmal 2 verschiedene Blautöne und sehr nervig. Beim Heer, man hat einfach denen gesagt, okay, das eine ist die Hose, das andere ist das Jackett. Die haben 2 unterschiedliche Farben. Das kriegst du schon raus, welches von beiden. Wobei man sich beim Heer auch auf den Grauton nicht einigen konnte. Also da ist auch ein Memo von 1980 dabei. Aber jetzt mit dem neuen Generalinspekteur unten rechts im Bild hat man es fast geschafft, dass alle das gleiche Grau auf demselben Bild tragen. Also es ist ja schon mal immer etwas. Das ist jetzt übrigens der Businessanzug vom deutschen Heer. Ja, also theoretisch zu einem Business-Meeting oder einem Interview oder ähnlichem trägt man diese Uniform. Zu einer feierlichen Abendveranstaltung kann man ein Smoking mit Militärschulterklappen tragen. Für die Damen, die können das da tragen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, außer einem modischen Unfall der 70er Jahre. Alle bekannten Offizierinnen, die ich so kenne, die zu Anlässen eingeladen werden, haben ja die Wahl. Entweder sie tragen ein Abendkleid oder sie tragen diese Uniform. Alle meine Bekannten haben sich so kopfüber in Abendkleider geworfen, dass die Pailletten nur noch so spritzen, weil die Alternative wäre das Ding gewesen. Dies möchte keiner freiwillig tragen. Aber das Schöne ist ja, man kann sowas auch definieren. Ja, also Winston Churchill zum Beispiel, der hatte so ein Problem, dass die Deutschen ihn immer morgens gestört haben beim Anziehen. Und da hat er sich gedacht, weißt du was, ich lasse mir einfach etwas schneidern, das ist nämlich ein One-Suit. Ja, das definiere ich als formalen Anzug und der ist dann damit auch auf Staatsempfänge gegangen. Das heißt, wenn es morgens einen Bombenalarm gab, hat er sich einfach aus dem Bett gerollt, nochmal kurz einen Martini oder einen Brandy gekippt, der war ja ein sehr proliferierter Trinker, hat sich in sein Onesie geschmissen und ist ab in den Bunker. Und danach auch so auf den Staatsempfang. Also so gesehen, also rein formal, wenn der Onesie für einen Staatsempfang reicht, könntet ihr auch im Onesie zum Interview. Ne? Ihr müsstet halt nur Premierminister sein. Ist ein Nachteil. Das Ähnliche ist Gustav Stresemann, Weimarer Republik, der mochte auch sich nicht umzuziehen. Der hatte immer das Problem, ja, wenn er im Reichstag war, musste er Frack tragen. Und wenn er als Kanzler rübergegangen ist in sein Büro zu seinen ganzen Mitarbeitern, die haben halt alle Anzug getragen. Weil es war ja ein Tagesarbeitsanzug. Dann musste er sich umziehen. Das ist ja doof, weil beim Anzug, wir haben ja definiert, die Hose und das Jackett müssen aus derselben Stofffarbe sein. Und aus demselben Stoff. Beim Frack ist aber die Hose mit Streifenmuster und heller als das Jackett. Da hat er gesagt, das ist mir zu blöd. Ich ziehe den Frack einfach aus, hänge den in den Schrank und ziehe mir einfach ein dunkles Jackett an. Und so ist der sogenannte Stroller-Anzug oder der Bonner-Anzug oder der Stresemann entstanden. Ne, also wer heutzutage unter dem Motto Stresemann-Muster oder so einfach Streifen im Voraugen hat, genau, das ist der Stresemann. Weil der einfach gesagt hat, hey, die gestreifte Hose lasse ich einfach an, ich habe keine Lust mehr an und eine Anzughose anzuziehen. So, das sorgte dafür, dass dieser Anzug jetzt auf einmal bei Diplomatenkreisen total beliebt war. Ne? Hier haben wir Adenauer und Churchill im Stresemann, weil die sich dachten, ja Moment, Frack weglassen, einfach nur Hose anlassen, einfach anderes Jackett drüber, super, lassen wir. Was natürlich insgesamt auch so mit Abendgarderobe und so immer für sinnlose Dresscodes sorgt. Ja, wir haben Abendgarderobe. Jetzt zieh mal bitte Abendgarderobe an. Was ist denn gemeint? Ja, soll ich ein Smoking tragen? Soll ich einen Cocktailanzug tragen? Was meint ihr denn bitte? Da gibt es ganz viele verschiedene. Aber das ist noch relativ einfach. Ja, wenn jemand sagt, in Abendgarderobe kommen, zieht zur Not im Smoking an. Ihr seid im Zweifelsfall overdressed. Aber ist einfach. Interessant wird es, wenn man halt mal anfängt, bei irgendwelchen Fetisch-Events oder ähnlichem mal auf die Webseiten zu gucken, was man tragen soll. Ja? Gothic, Mittelalter, Lack, Leder, Latex, Fantasy. No casual wear. Oder drunter, kommt im Fetisch-Look. Uniform, Drag, aber bitte keine Sportschuhe. Ich stecke da jetzt noch nicht drin, aber ich habe mir mal von Leuten gehört, dass also Sportschuhe in einigen Szenen doch schon echt ein Fetisch sind. Und irgendwie Jeans und Leder. Scheiße, ich bin Metalhead. Denim and Leather. Denim and Leather, das kommt doch irgendwo her. Das hat die Szene sehr zu Fetisch erhoben. Ja, woher kommt's? Ja, von unserem Leder-Daddy Rob Halford, Sänger von Judas Priest, seines Zeichens sehr begeisterter Besucher von schwulen Clubs der 70er Jahre. Der hat diesen Leder-Daddy-Look einfach auf die Bühne genommen und andere haben das ein wenig zu so einem Fetisch erhoben. Jetzt trage ich also privat Klamotten, die technisch gesehen an schwulen Clubs der 70er Jahre der Dresscode gewesen wären. Ich trage also Klamotten, mit denen ich normalerweise in jeden BDSM- und Fetischclub reingehen könnte. Aber irgendwie komme ich in diese Clubs mit meinen Klamotten nicht. Das liegt vielleicht daran, dass meine Stiefel nicht handgeleckt sind, sondern so einen halben Acker von Wacken dran haben und letztes Jahr so zerstört waren, dass sie in den offiziellen Videos aufgetaucht waren und die Bundeswehr mir auch nicht mehr helfen konnte mit Panzertape, weil denen das Panzertape ausgegangen ist. Könnte also vielleicht dran liegen, dass es vielleicht an den Stiefeln. Also vielleicht müsste ich am Schuhwerk arbeiten, ansonsten ist ja Lederhose und irgendwie Jeansweste ja irgendwie doch anscheinend offiziell Dresscode. Aber so mit offiziellen Dresscodes, wenn man das beachtet, hier haben wir die Marines. Das ist bei denen übrigens die Casual-Klamotte. Ja? Das ist Casual, Arbeitsuniform. Das ist der Business-Dress. Das ist der offizielle schöne Abenddress für Empfänge. Das ist jetzt der Dinner-Dress, das PowerPoint die Dame wieder abgeschnitten hatte, sorry dafür. Das ist der aktuelle Kommandant, also hier in der Mitte ist übrigens die Uniform des Kommandanten der Marines, das ist der oberste General. Das ist der aktuelle oberste General, Eric M. Smith, der vor einiger Zeit viral gegangen ist mit einem Video, warum die Ordensspange der Marines ein Achtel Inch höher sitzt als bei allen anderen Uniformträgern der US-Streitkräfte. Und da hat er gesagt, dass das sich ausgedacht wurde, weil die gesamte Uniform ist ausgedacht, aber es geht um Disziplin, dass man jedes Detail an der Uniform bis ins Letzte befolgt, weil das ist Befehl und Gehorsam und nach dem Motto, einen ausgedachten Dresscode bis ins Letzte zu befolgen, das ist wichtig. Das ist übrigens sein Vorgänger. Das ist das Bild von dem Abenddress, das der aktuelle Kommandant der Marines und sein Vorgänger auf einem Bild. Fällt euch was auf? Der Hut. Das linke ist der offizielle Hut des Kommandanten der Marines. Der hat nämlich in der Uniformregulatorik einen eigen definierten Hut. Den darf nur er tragen und den muss er tragen. Ein Achtel Inch, ne? Man muss jedes Detail beachten. Das zeigen. Er steht bei YouTube auf der Bühne in der rechten Uniform und redet drüber, dass bitte jedes Detail der Uniform makellos sein soll, weil sonst würde er seine Untergebenen zusammenscheißen, weil es ist ja Professionalität, jedes Detail einzuhalten. Und das Ding ist halt, heutzutage sind die Dresscodes so verwässert worden, dass man denn, wenn man fragt, was soll ich denn zu einem VC-Meeting tragen? Ja, da gibt es dann halt so ganz tolle Artikel, ja, man soll plus oder minus 20% seiner Leute, die man nicht kennt, angezogen sein. Ja, wie soll ich mich anziehen, plus minus 20%, wenn ich die Leute nicht kenne? Oder so diese Grafik, Business Casual oder Unimpeachable Casual. Bitte, was willst du mir sagen? So, was wollt ihr mir sagen? Und das ist halt, diese Fragen hatte man sich übrigens auch schon in der Historie gestellt. Wer wissen wollte, wo der Knigge herkommt, ja, der Freiherr von Knigge hat eigentlich mal ein Philosophiebuch geschrieben. Ja, da gab es aber diesen Modetrend, dass man halt angefangen hat, alle möglichen Selbsthilfebücher auf den Markt zu bringen. Hat man gesagt, oh, der Knigge hat so ein Ethikbuch geschrieben, da machen wir nochmal benimmende Regeln dazu und der Verleger hat es nochmal auf den Markt gebracht. Das hat eigentlich mit dem Originalbuch von Knigge nichts zu tun. Das ist eigentlich nur so ein blöder Karriereratgeber heutzutage, der auf dem Markt ist, weil man sagt, oh ja, komm, die Leute haben eh keine Ahnung, da schreibe ich was rein. Und deswegen, ich kann euch nur einen Tipp geben, tragt, was ihr wollt. Mit genug Selbstsicherheit kann man alles als Dresscode verkaufen. Das Schöne ist, heutzutage hat eigentlich eh keiner mehr Ahnung, was ein Business Suit ist. Da kann man auch einfach grinsend mit einem rosa Anzug und einer Fliege auf dem Foto auftauchen. Ja, aber wenn ihr mir, ich weiß, wir machen jetzt gleich Question and Answer, deswegen, ich werde wahrscheinlich gefragt, was wollt ihr haben? Die erste Frage wäre natürlich eigentlich, besorgt euch einen dunklen Anzug, den könnt ihr auf einer Hochzeit tragen, den könnt ihr auf einer Beerdigung tragen, dazu ein paar schwarze Schuhe und gut ist. Aber ganz ehrlich, das Problem bleibt immer durch blöde Hose. Die Hosen gehen schneller kaputt als die Anzüge, dann habt ihr nachher einfach irgendwelche Jackets rumhängen, die ihr eh nicht mehr tragen wollt. Wenn ihr unbedingt Anzug tragen wollt als Nerd, würde ich euch diese zwei Bereiche empfehlen. Entweder Business Casual, andersfarbiges Jackett und andersfarbige Hose. Wunderbar, wenn eine Hose kaputt ist, kaufe ich eine neue. Brauche nur ein oder zwei Jackets, kann da einfach, wenn es farblich halbwegs passt, alles gut, regt keinen auf. Oder ich gehe in diesen Stresemann-Look, ja, ein bisschen formaler, gestreifte Hose, dunkles Jackett. Sieht aus, als ob du direkt aus der Bank kommst, Direktor einer Bank bist. Hast wieder den Vorteil, du brauchst nur die Hosen immer nachkaufen und musst dich mit den Jackets nicht rumärgern. Gut, solange man halt halbwegs im Gewichtsspektrum bleibt. Das ist der Nachteil wiederum. Aber zur Not, ne, man hat es ja vom König gelernt, einfach ein paar Knöpfe auflassen, dann passt das auch mit dem Jackett. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt noch ein paar Zeit für Questions and Answers. Und ja, ich bin auch in der Lage, mal endlich meinen Account bei Mastodon richtig zu schreiben. Da.
Dankeschön. Wir haben 5 Minuten für Fragen und Antworten. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch bitte einfach. Wir machen das wie in der Schule. Es gibt eine Frage da hinten. Wir haben, glaube ich, noch ein zweites Mikrofon. Genau. Das Mikrofon kommt und die Frageperson kommt auch. Ja,
vielen Dank für den spannenden Vortrag. Muss ich irgendeinen Knopf drücken?
Oder? Ja.
Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir haben jetzt sehr viel über die Anzugsjacke, sag ich mal, gelernt. Hast du auch irgendwelche universellen Faustregeln für die Hemden oder für alles, was da drunter kommt?
Naja, eigentlich sagt man bei Business so nach dem Motto, es soll ein helles Hemd sein, maximal mit Streifen. Wobei dann wieder der Unterschied ist, die Streifen sind wieder eher britisch, mit runtergeknöpft ist es halt wieder eher amerikanischer Stil, was weiß ich. Und ich sage halt einfach ganz ehrlich, Hemd. So, und der Vorteil ist halt, wenn man in dem Bereich hier Business Casual unterwegs ist, da kann es ja auch mal ein buntes Hemd sein. So, ne? Interessiert keinen. Und wie gesagt, wenn wir ganz zurückgehen, ich habe keine Lust, jetzt bis auf mein Foto zurückzugehen. Da habe ich auch einfach ein relativ gemustertes Hemd an. Weil ich mir gesagt habe, hey, warum soll ich mir ein einfach weißes Hemd kaufen, wenn es das auch in Blümchenmuster gibt? So, ne? Hat denn auch den Vorteil, je mehr Muster, desto weniger Essensflecken siehst du? Ne? Ist übrigens auch der Grund, warum die US Navy ein Flecktarnmuster trägt an Bord von Schiffen. Da sieht man halt einfach keine Farbflecken mehr drauf. Wenn du halt grau und schwarze Flecken als Tarnmuster trägst, dann kannst du dich halt auch einsauen. Ob du jetzt bei dir in deinem Umfeld mit einem Tarnmusterhemd gut gekleidet bist, müsstest du selber entscheiden. Aber rote Hemden eignen sich gut, wenn es Bolognese gibt. Ne? Also so gesehen.
Gibt es denn noch mehr Fragen? Hier vorne gibt es noch eine Frage. Das Mikrofon kommt.
Hi Sven. Haute Couture hat sich ja entschieden, dass Sneaker auch in Ordnung sind.
Ja.
Was hat deine Recherche dazu ergeben oder hast du eine Position dazu?
Es gibt ja sogar noch ganz schlimm Dress-Sneaker, ne? Sneaker, die versuchen, Business-Schuhe zu sein. Also da bin ich halt so, dass ich halt persönlich die Turnschuhe, die ich jetzt auch trage, zum Anzug trage. Weil, wie gesagt, mit genug Selbstvertrauen, wenn du über 2 Meter groß bist, wer soll sich aufregen? Ja, zur Not Mode durch körperliche Dominanz, aber nein, ich bin da halt einfach so, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin, will ich keine tollen Lederschuhe mir versauen, wenn ich irgendwo wieder reintrete. Ja, wenn es einen Abendempfang gibt, habe ich auch ein paar braune Lederschuhe, die ich dann anziehen kann, aber ansonsten Turnschuhe sind halt okay. Gibt ja genug Leute, die das tragen und gut ist. Passt schon.
Hier vorne ist noch eine Frage.
Ich hatte noch was. Ja, also vielen Dank für deinen sehr, sehr unterhaltsamen Talk. Das hat sehr viel Spaß gemacht. 2 kurze Empfehlungen. Erstens, kaufe Anzüge und Hosen im Verhältnis 2 oder 3 zu 1. Dann hast du nicht das Problem, dass die Hose, die du später nachkaufst, nicht passt. Oder also farblich nicht mehr passt. Ob sie körperlich passt, ist natürlich eine andere Frage.
Ja, das habe ich früher mit der Marineuniform gemacht und habe es geschafft, an einem Shot hängen zu bleiben und mir den Ärmel abgerissen von der Jacke. So, hey, ich habe noch 3 Hosen von der.
Du hast also den Edge-Case gefunden, dieser Empfehlung. Herzlichen Glückwunsch. Und die zweite Anmerkung ist, es gibt ganz, ganz wunderbare, leicht gemusterte Tweedstoffe für Anzüge.
Ja.
Und die sind extrem fleckenresistent und das hat fast diesen Flecktarn-Effekt, von dem du gerade gesprochen hast. So, die kann man auch länger tragen, ohne sie in die Reinigung geben zu müssen.
Genau, so Tweedstoffe, das ist ja auch genau das, was die Briten denn auch draußen auf dem Land,
genau,
nach dem Motto, du kannst dir halt, wenn du mal einen Blutfleck von der Jagd auf deinem Jagd-Tweet hast, das fällt halt auch nicht auf. Deswegen so Tweetstoff ist auch für den Nerd. Wobei hier die Empfehlung ist, man sollte vielleicht auch mal bei der italienischen Mode gucken. Der Vorteil ist dort, die haben kein Futter in den Anzügen. Und bei der heutigen Bürosituation mit der zentralen Heizung ist dann, wenn man in einem Business-Meeting sitzt und in so einem dicken britischen Tweet, da kann man den Tee selber kochen in der Jackentasche. Ein ungefütterter italienischer Anzug ist da vielleicht ein bisschen hilfreicher. Je nachdem, ob ihr dann lange so 4 bis 5 Stunden in so einem Anzug sitzen müsst, guckt da mal. Der Hinweis ist dann italienische Fütterung. Das ist nämlich keine Fütterung. Da möchte man einen Leinenanzug, weil da sind die Falten eingebaut. Da interessiert es keinen, dass der aussieht, als ob man ihn gerade aus dem Koffer gezogen hat. Was ich dann meistens getan habe. Der muss ungebügelt sein. Das ist ein italienischer Leinenanzug. Das gehört so.
Wir schaffen noch eine ganz schnelle Frage. Wenn ihr schnell seid. Okay, es gibt keine Fragen mehr. Es ist auch super. Gibt es noch letzte Worte von dir, Sven?
Nö, danke. Wenn ihr mich ärgern wollt, morgen habt ihr die Chance dazu. Da machen wir Incident Response und ihr dürft euch die Szenarios wünschen. Und wir müssen sehen, dass wir das möglichst schlecht lösen, das Problem.
Dann danke schön für diesen Vortrag. Ich gehe mich jetzt gleich umziehen, auch wenn ich das genauso wenig mag wie die Herren, die wir da hatten. Danke dir für den Vortrag. Ja, schön.